Herzlich willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, eurem Podcast aus der Welt der Philosophie und Psychologie und allem dazwischen und außerhalb. Wir sind zurück nach einer Miniserie von 7 Sack-Sommer-Snacks, die wir hoffen, euch sehr gefallen haben. Und falls sie euch gefallen haben, falls ihr es erfrischend fandet, dass die Folgen ein bisschen weniger lang waren, könnt ihr uns das gerne auf Instagram oder auf den Podcast-Portalen, wo es Kommentarfunktionen gibt, schreiben in einen Kommentar oder eine Direktnachricht. Wir hören immer gerne euer Feedback und sind damit diese Woche dann zurück mit einer regulären, traditionellen SAQ-Folge. Das Thema heute ist Burnout. Was machen wir denn genau, Max? Und willkommen im Studio auch.
Danke. Ja, wenn die Leute jetzt gerade gedacht haben, cool, dass die Folgen so kurz waren, sind wir wieder zurück mit einer längeren Folge zu Burnout und dem Vergleich mit sportlichem Übertraining, also wenn man zu viel Sport macht. Ich werde ein bisschen über so ein philosophisches Buch reden, das sich mit Burnout so als systemisches Problem befasst und auch über den Autor von Moby Dick. Aber vorher besprechen wir immer noch das Seldomly Asked Unrelated Questions Ding, die ich habe während dem Reden gemerkt, dass es nicht funktioniert. Die Seldomly Asked Unrelated Question, und die hast du dir diesmal ausgedacht.
Genau, und zwar, was sind deine Top 5 der Kindergeburtstagsaktivitäten?
Okay, also bei sich zu Hause finde ich einfach, je nach Alter, aber einfach Kinder einfach spielen lassen. Ich mag gar nicht so das Programm eigentlich. Aber wenn ich das Programm sagen müsste, dann finde ich Kuchen essen zusammen, Kaffee trinken, wollte ich gerade sagen.
Dann Energy Drink, Wodka O.
Dann so Verstecken spielen. Dann drittes, also drittletztes, ist dieses Schokolade auspacken. Kennst du das?
Ja.
Wo so Schokolade eingewickelt ist in so Geschenkpapier und dann muss man das mit so Ofenhandschuhen auspacken.
Ja,
und der dann, oder diejenige, die dann an der Schokolade ist, kann sie dann essen und die anderen haben nur so schlechtes Geschenkpapier. Was soll dieses Spiel? Viertens, dieses Topfschlagen-Gedöns.
Mhm.
Also alle Kinder sind lachend auf dem Flur und lachen ein Kind aus, das verblindet irgendeinen Topf sucht.
Genau.
Und dann noch Verblindung, das ist so ein wissenschaftliches Wort.
Ja.
Doppelt verblindet. Die Mutter weiß auch nicht, wo der Topf ist.
Genau.
Und dann, das letzte finde ich dieses Äpfel in Wasser essen oder sowas. Weißt du, wo man so, kennst du das? Man hat so ein Becken voll Wasser und dann schwimmen so Äpfel drin und die Kinder müssen das so essen, so rausknabbern. Das ist natürlich total schwierig und eigentlich will auch niemand einen
Apfel. Eigentlich auch krass unhygienisch. Immer.
Als Kind willst du auch an einer Geburtstagsparty keinen Apfel essen.
Ja.
Oder? War nicht wie so ein Pferd.
Ja. War das jetzt so aus pädagogischer Perspektive oder auch aus deiner eigenen kindlichen Perspektive?
Nee, also beides. Ich war ein sehr pädagogisches Kind. Nein, schon aus kindlicher Perspektive. Ich fand das mit der Schokolade doof. Ich bin nicht so ein Süßi-Kind.
Mhm.
Außerdem kriegt nur ein Kind Schokolade oder du musst dann trotzdem teilen. Wenn du gewinnst, dann kriegst du die Schokolade halt auch. Was soll denn das? Jetzt kriegen alle Schokolade. Ihr habt es geschafft. Was für ein Team-Effort.
Immer diese Millennials mit ihren Participation-Trophies.
Topfschlagen ist schlecht für die Knie und die Küchenutensilien. Und das Apfelgedöns ist einfach unnötig. Alle Kinder haben nasse Gesichter.
Ich kenne doch das Ei-Jonglieren.
Ah ja, das fand ich gut. Das fand ich gut. Nee, das würde ich als erstes machen.
Eier haben schön viel Protein. Das gefällt Max.
Genau, so Eier auspacken mit so Ofenhandschuhen.
Genau.
Alle Kinder sind schon nach Hause gegangen und ich bin so beim 6. Ei.
Genau.
Max, wann holt dich deine Mama ab? Mehr Proteine! Nee, und was ist bei dir?
Also waren wir nicht erst bei Platz 3? Oder?
Nö, das waren alle.
Okay. Ja, ich bin überrascht. Das ist sehr antikapitalistisch oder kapitalismuskritisch, was du hier gesagt hast. Ich dachte eher an so Sachen wie Bowling spielen gehen. Das war früher immer. Aber da fange ich jetzt viel zu hoch an. Also
Bowling spielen ist das Beste oder das Schlechteste?
So eine der besten Aktivitäten. Also Freizeitpark meinten wir vorhin noch. Das war so eine Kindergeburtstagsaktivität. das war immer ziemlich spektakulär und cool, aber dann auch irgendwie ein bisschen, ja, underwhelming. Also es war irgendwie ein bisschen überschätzt immer. Es war dann irgendwie, man ist da hingefahren und die Vorfreude war schon so die halbe Miete. Das, was man dann da gemacht hat, war gar nicht so exciting, aber...
Ich mag Freizeitparks gerne, weil die haben gute Essensstände und das ist eigentlich das Einzige, was ich da wirklich machen kann, weil sonst muss ich übergeben. Genau. Von daher feiere ich das eigentlich noch. Also ich habe mich auch schon mal übergeben, weil ich mich überfressen habe im Freizeitpark.
Max ist nicht mehr Achterbahn gefahren. Nein. Einfach nur zu viel gegessen.
Bist du doch auf die Achterbahn? Nein. Bratwurst, zu viel.
Ja.
Ist aber auch überteuert. Finde ich überschätzt, ja, da hast du recht. Und dann?
Ja, dann Platz 4 auch so klassische Kindergeburtstagsaktivitäten zu Hause. Das wird auch immer ein bisschen unterschätzt. Das ist schon solider Spaß.
Alles, was ich vorher als schlecht abgestempelt habe.
Nein, auch die anderen Sachen, die du als gut gesagt hattest.
Okay.
Platz 3, Kino. Kino war schon immer auch cool, aber auch irgendwie ein bisschen Mainstream, kapitalistisch.
Das ist halt mega bisschen, teuer.
Ja,
also mega, gut, mega teuer. Kommt drauf an, wie viele Freunde dein Kind hat. Mhm, aber stimmt. Sonst, dann zahlst du Kinoeintritt für, bei mir waren es 52, 35 Kinder.
Ja.
So eine, manchmal lädt man doch auch so die ganze Klasse ein. Genau. Witzig, dass du dieses Thema ansprichst, weil ich erst gestern zu einem Kumpel gesagt habe, kennst du das, wenn du so eingeladen warst zu einem Kind, das unbeliebt war an die Geburtstagsparty, weil es so die ganze Klasse eingeladen hat?
Ja.
Und dann warst du da und hattest so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Und du hast so bei den anderen Kindern auch gemerkt, alle haben so ein bisschen, fragen sich so, was mache ich hier eigentlich?
Es gab auch immer die Kinder, die nicht unbedingt unbeliebt waren. Sie waren nicht die beliebtesten, aber sie waren halt reich. Und deswegen haben sie einfach so die ganze Klasse eingeladen. Sie einfach so alle, sie sich leisten konnten, alle zu füttern und irgendwas zu machen mit allen aus der Klasse.
Okay, dann das Letzte.
Platz 2.
Aha, wir sind erst bei 2.
Ja, irgendwie rausgehen und Fußball spielen oder so. Irgendwie sportliche Aktivitäten. Also, ja, oder sagen wir mal, Platz 2 ist Bowling. Also Bowling hat mir immer sehr gut gefallen. Es war großer Spaß.
Großer Sport, dachte
genau,
ich.
Genau, großer Sport. Und Platz 1 würde ich dann mal sagen, ist etwas, was ich nie gemacht habe, was aber extrem gut gewesen wäre.
Ein Schachturnier.
Ins Katzencafé.
Ah.
Nein, ich weiß nicht, ob das so gut gehen würde am Kindergeburtstag. Ich glaube, das wäre eher ein bisschen Konflikt.
Ich wollte gerade sagen Kindercafé, aber die meisten
Kindercafé.
Die meisten Cafés sind Kindercafés, weil die Leute, die vormittags in Cafés rumhängen, sind die Eltern, die auf die Kinder aufpassen.
Ja, stimmt.
Habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Ich sehe ganz oft so eine Dame, die hat so einen automatisierten Kinderwagen. Das ist also nicht mit Fernsteuerung, sondern der wiegt das Kind von selbst. Der hat so einen Motor. Das ist richtig weird.
Ach so. Ich dachte gerade, der erhebt das Gewicht des Kindes automatisch.
Nein, nein, nein. Ich sitze manchmal in dem Café und diese Mutter ist auch oft da und die ist dann am Handy, während der Wagen so hin und her wiegt, ganz langsam.
Mhm.
Und ich denke halt so, ich meine, ich habe nichts dagegen, aber irgendwie kann ich auch nicht dafür sein.
Ich habe das auch schon mal gesehen, so ein stationäres Ding zu Hause, was dann einfach so immer hoch und runter geht und die Kinder halt so. Also es sah schon wirklich intensiv aus. Es gab auch verschiedene Stufen, so ein bisschen langsamer und ein bisschen intensiver, aber die Säuglinge, die da drin waren, die sind wirklich angesprungen darauf. Also die waren ruhig, die haben das genossen.
Ja, also ich meine, sie sind nicht schlecht. Ich meine, besser als es nicht zu machen. Aber ich finde ich finde halt auch, wenn du ein Kind hast, dann committe doch wenigstens dazu, den Kinderwagen selbst hin und her zu bewegen.
Ja.
Aber vielleicht war diese gute Frau schon überlastet und hat einfach eine kleine elektronische Hilfe gebraucht. Das Eltern-Burnout könnte man auch ansprechen heute.
Genau. Ja.
Wir reden über Burnout, wir reden aber auch über den Vergleich zu Übertraining. Es gibt da einige Parallelen und wir beide sind sportbegeistert, obwohl Adrian vorher gesagt hat, bevor die Folge begonnen hat, er schafft nicht mehr als 3 Klimmzüge.
Mhm.
Aber trotzdem.
Ich bin beinsportbegeistert.
Trotzdem kann man zu viel Klimmzüge machen und ins Übertraining kommen und genauso kann man auch zu viel arbeiten und eine psychische Belastung entwickeln. Wir haben die SAQ für heute.
Ist Burnout psychisches Übertraining?
Heute bei Seldomly Asked Questions. Burnout und Übertraining.
Herzlich willkommen zurück. Ich habe mich aber verrannt. Alles drin, okay.
Diese Folge hat eine lustige Backstory oder eine traurige Backstory. Es ist fast ein Meme geworden bei uns, weil wir so oft versucht haben, diese Folge aufzunehmen. Es hat nicht funktioniert. Ich glaube, insgesamt 3-mal oder 4-mal ist schon viel für eine Folge.
Was?
Ja, wir haben auch noch Termine gehabt für diese Folge und ein gewisser Herr war krank.
Ah, stimmt.
Ja. Und dann doch sogar nochmal krank oder wir haben es verschoben.
Genau.
Beim ersten Mal hatten wir ein technisches Problem namens Max, weil ich irgendwas Komisches eingestellt habe und wir dann eine ganz weirde Folge hatten, in dem nur Adrians Mikro funktioniert hat und man hört einfach mich so aus dem Off. Man hört mich so im Hintergrund. Es hört sich richtig scheiße an. Wir haben uns kurz überlegt, euch das anzutun, aber wir sind hardworking. Wir sind noch nicht im Burnout oder nicht mehr und wir versuchen es jetzt nochmal mit dieser Folge.
Das war Strongly Adrian Questions damals.
Wieso?
Weil nur ich zu hören war.
Ach so, ja. Es war richtig lustig. Also ich habe ihn heute nochmal kurz angehört, weil ich wissen wollte, was wir genau besprochen haben.
Mhm.
Und es wäre unmöglich gewesen, das zu veröffentlichen, weil es hört sich einfach ganz seltsam an. Also wir können es ja mal versuchen. Man hört mich einfach die ganze Zeit so reden.
Ja, und ich rede einfach so.
Und man denkt, was ist für ein Idiot in diesem Studio?
Das hätten wir uns zur ersten Folge noch leisten können, aber nicht mehr in der 72. oder 71.
71., aber erst recht nicht dann.
Ja.
Also ich meine, wenn du schon so anfängst, kannst du auch gleich sein lassen. Aber die Ursache war tatsächlich, wir waren ein bisschen überarbeitet. Wir wollten eigentlich mit der Burnout-Folge so überleiten in unsere Sack-Sommer-Snack-Serie.
Genau.
Aber wir haben es nicht geschafft. Stattdessen haben wir einfach so kalt reingestartet und machen die Folge jetzt nachher, was irgendwie auch passt. Aber es hat mir gut gefallen, diese Sack-Sommer-Snacks. Ich würde das mal wieder machen eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin dabei.
Nice. Dann gab es weitere Probleme. Wir müssen natürlich immer im Voraus planen, wann wir welche Folge rausbringen und wann wir sie aufnehmen. Das ist natürlich nicht am gleichen Tag. Und dann war Adrian plötzlich krank, beziehungsweise haben zuerst verschoben. Dann war Adrian krank und es gab einfach zu viel Stress bei dir. Ich glaube, du warst schon ein bisschen am Burnout rumkratzen, oder?
Ja, das könnte sein. Und es gibt auch Forschung, die eben auch einen Zusammenhang findet zwischen Burnout und körperlicher Krankheit. Aber ja, ich war da schon ein bisschen am Limit einige Wochen und das merkt man dann schon. Und wenn es einen dann trifft mit irgendeiner Erkrankung, dann kann einen das schon härter treffen.
Es war auch so symptomatisch, was man dir fast einreden musste, dass wir das jetzt sein lassen mit der Aufnahme.
Ja, genau.
Wir haben es nicht geschafft, aber jetzt dafür die Folge quasi geballt und überarbeitet. Das ist doch auch mal gut. Aber es ist auch nicht die erste Folge, die wir zum zweiten Mal aufnehmen, weil es irgendwelche Probleme gab.
Genau. Burnout ist ein Thema, was sehr wichtig ist in der Welt. Es gibt da eine schöne Metapher dafür, was das ist. Ich meine, die meisten von euch kennen es wahrscheinlich schon. Aber es gibt da eine sehr anschauliche Metapher. Und zwar wird das beschrieben als das Ersticken eines Feuers oder das Auslöschen einer Kerze. Es bedeutet, dass einst ein Feuer brannte, das Feuer aber aufgrund von mangelndem Auffüllen von benötigten Ressourcen nicht weiter brennen kann. Das heißt, übertragen auf die Person, auf den Menschen, ist es einfach so, dass jemand an etwas arbeitet, seine Energie für etwas verwendet und damit einfach so intensiv weitermacht, dass die Energie irgendwann nicht mehr reicht und dann eben ja die Aktivität stoppt, nicht mehr weitergeführt werden kann und man dann ja so einen Zusammenbruch hat.
Die Metapher ist schon sehr gut, einfach weil Feuer natürlich auch so eine Leidenschaftsbedeutung hat, also man macht was eigentlich gerne, man brennt ja für irgendwas und irgendwann reichen ja wie beim Feuer auch die Ressourcen einfach nicht mehr, also man hat einfach nicht mehr die Energie, die Kapazität, das Holz
genau.
oder das Wachs, um weiterzumachen.
Genau, und es ist ja schon so, dass man weitermachen will, also man hat etwas, wo man leidenschaftlich dabei ist. Und das ist ja auch meist der Grund, warum Leute in den Burnout sich arbeiten oder in einen Burnout kommen, weil man eben motiviert ist, weiterzumachen, weil man die Tätigkeit eigentlich mag. Das sind Sachen, die Leute sehr gerne machen oder die Leute für sehr wichtig empfinden. die dann aber einfach zu intensiv oder zu schädlich ausgeübt werden, sodass es dann irgendwann eben nicht mehr reicht mit den Ressourcen, die man hat. Das ist ein Riesenproblem auf der Welt und da gibt es Zahlen aus Deutschland zur Arbeitsunfähigkeit von Versicherungen. Und eine Versicherung aus Deutschland hat zum Beispiel...
Es hört sich so an, als wären so Versicherungen einfach nicht fähig, ihre Arbeit zu machen. Aber du meinst natürlich, Versicherungen geben die Daten zur Arbeitsunfähigkeit.
Ach so, genau, ja. Also Versicherungen, Krankenkassen veröffentlichen da die Daten zu Burnout. Und da gibt es einfach Zahlen, die jedes Jahr ansteigen oder die einfach mit den Jahrzehnten einen stetigen Trend nach oben zeigen. Das ist so ein bisschen beunruhigend und zeigt, dass es ein immer größer werdendes Problem ist, was man irgendwie angehen muss gesellschaftlich. Es gab mal 2016 so eine Schätzung, dass die jährlichen Kosten fürs Gesundheitssystem nur in den USA, Kanada und Europa auf 120 Milliarden Dollar sich belaufen, was schon ziemlich viel ist. Also gibt es auch sehr viel Potenzial, da Geld zu sparen oder effizienter zu werden in der Wirtschaft, wenn man eben dieses gesundheitliche Problem angeht. Dann gibt es noch Umfragen, wo Menschen gefragt werden mit Burnout-Symptom-Fragebögen und aus diesen Daten gehen dann Zahlen hervor, wie zum Beispiel, dass sich um die 10% der Menschen ausgebrannt fühlen, also 10% der arbeitenden Bevölkerung. Das ist auch schon eigentlich ziemlich viel, wenn man so drüber nachdenkt, was für eine schwierige Kondition das auch ist, was für eine problematische Kondition.
Ich meine, wir haben jetzt vorher gesagt, man ist leidenschaftlich dabei, aber es muss jetzt nicht sein, dass jeder total für seinen Job brennt, aber zumindest hat man irgendeine Motivation, den Job zu machen und weiterzumachen, wenn es auch nur das Geld ist oder die eigene Familie zu ernähren und so weiter. Ich finde, man kann hier eigentlich schon kurz Übertraining ansprechen. Wir wollten es eben vergleichen mit sportlichem Übertraining. Ist halt ein Fachbegriff für chronische sportliche Überlastung. Man kann sich so eine Energiekurve vorstellen auf einem Graphen, die immer nach dem Training runtergeht und dann in der Erholungsphase, also vor dem Training, wieder hoch. Und es ist natürlich wichtig, dass sie mindestens gleich hoch geht wie runter, dass man sich irgendwie erholt fühlt und weiter trainieren kann. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, also wenn da ein Ungleichgewicht besteht zwischen zu hoher Trainingsintensität und zu wenig Regeneration, dann spricht man von Übertraining oder zumindest am Anfang mal von Ermüdung und Erschöpfung. Und wenn dann das nicht durch ein paar Tage Trainingspause oder Ruhe ausgeglichen wird, dann ist man einfach in so einer Abwärtsspirale, oder?
Ja, hast du mal mit so einer Pulsuhr, also mit so einer smarten Pulsuhr oder einem Computer trainiert, mit einer App vielleicht? Also ich habe so einen Garmin-Fahrradcomputer, der sagt mir dann nach jedem Training immer, wie viel Stunden ich dann ruhen sollte. Und ich halte das eigentlich nie ein, sondern ich gehe dann immer, wenn das 41 Stunden sagt, wie jetzt letztens, würde ich auch dann am nächsten Tag nach 14, 15 Stunden wieder trainieren gehen. Das ist jetzt, weil ich nicht jeden Tag trainiere, schon so, dass es gut geht, aber ich denke, es könnte wahrscheinlich schon leicht passieren, dass man sich dann in einen Übertrainingszustand begibt.
Ja, also ich meine, die Vorstufe wäre dann einfach so Überlastung oder ich glaube, Englisch sagt man dann auch so Overreaching oder so und dann erst nachher ist man so einem Overtraining Syndrome und ich glaube, das betrifft schon eher so Profisportler und diese Uhren sind natürlich nur genau, wenn du halt alle Daten eingibst. Und noch besser ist, wenn du so einen Gurt hast, der unter der Brust ist und du die Herzratenvariabilität messen kannst. Das heißt, wie schwankt dein Puls über eine gewisse Zeit hinweg? Und normalerweise bedeutet eine hohe Herzratenvariabilität, dass man erholt ist oder in einem eher entspannten Zustand. Also wenn der Puls sich schnell anpassen kann, würde das bedeuten. Und ich glaube, diese Uhren messen das nicht besonders genau.
Wenn man dann über eine längere Zeit eine niedrigere Herzratenvariabilität hat, dann geht das häufig einher mit einem schlechteren Gesundheitszustand, mit einem chronischen Stresszustand auch.
Aber ich glaube, man kann das auch sonst merken. Also diese typischen Folgen von Übertraining sind einfach so Schwächeanfälle, Müdigkeit und dann aber auch Nervosität, Konzentrationsschwierigkeiten, manchmal auch depressive Stimmungen und diese Vorfreude oder Freude am Sport, die schwindet. Und bei ProfisportlerInnen ist es natürlich auch so, dass Vorfreude am Wettkampf schwindet. Also man kann sich irgendwie nicht mehr einlassen auf diese Hochleistungssituation. Und Sport wird einfach mehr zum Stressfaktor. Und das Krasse ist, man merkt dann, man hat nicht mehr die gleiche Kraft zum Beispiel im Krafttraining oder nicht die gleiche Zeit beim Laufen und denkt, scheiße, ich muss mehr trainieren. Und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was du tun solltest. Und das ist total frustrierend, dass die Lösung dann eigentlich eine Pause sein soll.
Ja, du hast gerade die Symptome von Übertraining aufgezählt oder aufgelistet. Ich kann jetzt nochmal die Symptome von Burnout auflisten und das liest sich schon sehr ähnlich. Also dazu gehören emotionale Erschöpfung, sich nicht mehr so ganz wie man selbst fühlen, Zynismus, körperliche Probleme und auch verminderte Leistungsfähigkeit. Also da gibt es schon eine ziemliche Überschneidung, was eben uns auch so ein bisschen inspiriert hat bei der SAQ zu dieser Folge. Ob das das Gleiche ist, ob das eine Überschneidung ist, ob das unterschiedliche Sachen sind, die nur ähnlich aussehen. Aber da hat man eben, da fällt einem schon eben dann so ein gewisser Overlap ins Auge.
Ich denke, das Prinzip ist sehr ähnlich. Die Ressourcen können sich nicht mehr in den Erholungsphasen aufbauen und deshalb hat man einen Abstieg in der Leistung. Und auf die Arbeit bezogen heißt das, dass man seine Arbeit nicht mehr richtig machen kann. Ich habe da eine Anekdote dazu. Eine Nachbarin von mir, die Petra, sage ich jetzt einfach mal, das war so ein ähnlicher Name, wollte ich schon immer mal machen. Zeitverbrechen, ich komme. Die war Katechetin, glaube ich. Ich glaube, man kann so in der katholischen Kirche, man kann ja nicht Priesterin werden, aber man kann trotzdem so gewisse Arten von Gottesdiensten abhalten oder zumindest so Predigten abhalten, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie das sehr gerne gemacht, die war auch Religionslehrerin und die war so richtig mit Herzblut dabei, mit sehr viel Empathie, hat sich um jedes Kind so einzeln gekümmert. Das war zu Zeiten, als ich noch in Religionsunterricht musste, nachher habe ich das abgewählt. Aber auf jeden Fall war sie so sehr engagiert, hat auch in der Kirchengemeinde mitgeholfen, hat vielleicht auch so Seelsorge gemacht, kann ich mir gut vorstellen, wo man Menschen, die einen Verlust erlebt haben, zum Beispiel berät. Auf jeden Fall habe ich da das erste Mal das Wort Burnout gehört. Und da sagt man das im Dorf immer so, die hat ein Burnout.
Genau.
Oder die macht ein Burnout, ist noch schlimmer. Und dann kriegt man das so mit und ich habe dann damals meine Eltern gefragt und die haben einfach auch so gesagt, ja, die arbeitet halt zu viel. Aber das ist ja schon nicht so wirklich präzise. Ich meine, man kann viel arbeiten, man muss sich wie halt auch diese Ruhephasen gönnen können. Und ich glaube, sie hat viel von der Arbeit einfach mit nach Hause genommen, weil sie halt so persönlich investiert war. Und dann hörst du halt nie richtig auf. Und ich glaube, die Erholungsphasen für sie waren eigentlich quasi inexistent.
Genau, also es ist die Frage, was dann noch mit reinspielt. Perfektionismus ist so eine Persönlichkeitsvariable aus der Psychologie, die da auch eben relevant sein könnte. Wenn man Sachen immer perfekt oder so gut wie möglich machen möchte, kann das auch dazu führen, dass man sich eben überarbeitet. Wenn man eher so sagt, ja, ich mache Sachen so gut, wie sie sein müssen, aber nicht so gut, wie sie sein könnten, also ausreichend gut, dann könnte das schon eher also ein Schutzfaktor sein, der einen davor schützt, dass man eben nicht sich in den Burnout arbeitet, sondern vielleicht viel arbeitet, aber eben nie dann immer weiter arbeitet, bis man dann irgendwann nicht mehr kann.
Man kann ja auch mal drüber reden, um die SAQ zu beantworten oder um der Antwort näher zu kommen, was man präventiv tun kann. Also im Übertraining ist es eindeutig, so Phasen einzuplanen, in denen man nicht trainiert. Also die können fix in der Woche sein, aber die können dann auch alle 10 Wochen zum Beispiel eine Woche sein, wo man einfach gar nichts tut. Beispielsweise so Athleten und Athletinnen für Olympia oder was weiß ich, Weltmeisterschaften, die auf so einem hohen Niveau trainieren, die haben manchmal ganze Wochenphasen, wo sie wirklich nur Technik üben oder gar nichts Anstrengendes machen, vor allem vor Wettkämpfen. Man braucht einfach Zeit für Pausen, an die man sich auch hält. Und man darf auch nicht vergessen, nicht nur die Muskeln und Gelenke brauchen Regenerationszeit beim Training jetzt, sondern auch der Kopf braucht Ruhe und Erholung. Und wenn man so ganz starre Trainingspläne hat, dann ist man auch schneller mal im Übertraining, weil man eben diese Fortschritte bei sich immer sieht oder eben nicht sieht und denkt, jetzt muss ich noch mehr trainieren, um wieder auf dieses Niveau zu kommen. Und ich glaube eben auch das, was du vorher angesprochen hast, was einem diese Sportuhren manchmal sagen, was ist die aktuelle Tagesform? Das kann man sich auch einfach morgens selbst fragen, so bin ich heute fit, habe ich einen Kratzen im Hals, und man muss das einfach flexibel anpassen, wie viel Leistung das man dann bringen kann.
Genau, also das Durchmischen von Trainingsaktivitäten, das kann sehr helfen, dass man zum Beispiel dann vielleicht mal kein Krafttraining macht, wenn man sich körperlich schlapp fühlt, sondern eben Techniktraining oder sowas. Das kann man bei der Arbeit natürlich auch machen. Manchmal, es gibt Jobs, die sind extrem einseitig, da macht man eigentlich nur eine Tätigkeit, aber es gibt genügend Jobs, wo man verschiedene Tätigkeiten hat und sich das auch ein bisschen einteilen kann. Und da kann es dann schon mal helfen, einen Nachmittag vielleicht einfach mal zu sagen, okay, dann mache ich jetzt diese sehr simple Tätigkeit, wo ich mich nicht groß konzentrieren muss.
Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, es ist eine extrem privilegierte Position, bei der Arbeit solche Präventivfaktoren anwenden zu wollen. Es ist extrem schwer. Ich meine, es gibt Jobs, wo Leute einfach mal Urlaub nehmen können oder unbezahlt oder weg sein können. Aber wenn du selbstständig bist, zum Beispiel einen Bauernhof führst oder was weiß ich, dann kommst du eigentlich gar nicht weg davon. Und es ist extrem schwierig, da präventiv Maßnahmen zu ergreifen, die gleich sind wie jetzt da beim Übertraining. Bei der Übertrainingsprävention.
Ja, also gerade bei Selbstständigen ist das extrem schwierig, weil die müssen sich das halt selbst sagen, dass man dann mal eine Pause braucht. Auch bei so sozialen Jobs wie Pflegejobs oder Lehrer, Lehrerinnen, da ist es auch sowas, wenn man anderen Menschen hilft bei der Arbeit, ist es natürlich auch extrem schwer, dann zu sagen, so jetzt schraube ich einfach mal runter, weil man dann immer direkt sieht, wie andere Menschen dann einen Nachteil davon haben, aber auf lange Sicht ist es natürlich besser für alle, wenn man eben auch mal auf seine Gesundheit dann achtet und einem Burnout vorbeugt.
Ich glaube, wir haben in der Arbeitsfolge schon mal drüber gesprochen, dass gewisse Pflegekräfte so eine Empathiemüdigkeit erleben und dass es ihnen dann sehr schwer fällt, empathisch zu sein, weil es natürlich extrem energieraubend ist, wenn du das den ganzen Tag machen musst oder vielleicht auch willst. Also ich meine, du arbeitest mit Menschen, die leiden, wenn du deine Arbeit nicht machst. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn ich mal einen Tag lang eine Seite nicht schreibe oder so.
Genau, das ist eben, wie schon angesprochen, einer der Aspekte von Burnout, dass man eben diese Erschöpfung, diesen Zynismus hat, dass man irgendwann einfach nicht mehr diese Fähigkeit, diese Kapazität hat für Empathie, für sich kümmern um andere, weil man selbst eben so am Ende ist. Und das ist eben was, weswegen man Burnout wirklich ernst nehmen sollte.
Ich würde uns mal die älteste Burnout-Geschichte der Literatur erzählen. Ich habe vorher schon den Autoren von Moby Dick angesprochen, Herman Melville. Der hat ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt Bartleby. Da geht es darum, dass ein älterer Notar und Anwalt, so als Ich-Erzähler, erzählt, wie er einen Schreibgehilfen eingestellt hat namens Bartleby. Und der nimmt dann seinen Job auf und es ist so in den Hochhäusern von New York, so in der Wall Street, und er hat so ein richtig darkes Büro. Und der muss eigentlich nur so Dinge abschreiben und so Verträge kopieren und so. Das ist noch in der Zeit vor Kopiergeräten. Mhm. Ist auch eine gute Story für, kann KI meine Arbeit machen? Ja. Auf jeden Fall kopiert er am Anfang so unermüdlich diese Verträge und dann irgendwann lehnt er einfach zur Überraschung von diesem Arbeitgeber die Tätigkeit ab und er sagt, auf Englisch sagt er, I would prefer not to. Und auf Deutsch sagt er, ich würde vorziehen, das nicht zu tun.
Genau.
Ich möchte lieber nicht. Ist auch eine gute Übersetzung davon. Und dann weigert er sich einfach. Und ja, dieser Notar sagt dann am Anfang, ja gut, dann halt nicht. Dann gebe ich dir eine andere Aufgabe. Und er sagt das aber zu allem. Und er hört einfach auf. Und man hat das manchmal so interpretiert als Kapitalismuskritik. Und das ist es auf eine Art sicher auch. Aber es ist schon auch eine Burnout-Story, weil er einfach so eine freudlose, langweilige, nervige Arbeit hat, die einfach so sinnlos ist, auch in seinen Augen. Ich meine, er sieht nicht den Prozess, wo er eingebunden ist. Er kopiert einfach nur irgendwelche Verträge und dann trifft er einfach diese Entscheidung. Und es geht dann sehr traurig weiter. Er ist dann immer da im Büro, aber macht einfach nichts und alle Angestellten reden darüber und der Chef lässt ihn dann auch ein bisschen gewähren, aber irgendwann schmeißt er ihn raus, aber er bleibt einfach und isst nichts und bleibt einfach da und es sind so richtige so Depressionssymptome und dann zieht dieses ganze Büro sogar aus und er sitzt einfach immer noch da auf dem Geländer am Schluss und dann kommt er ins Gefängnis und stirbt dort.
Ja.
Aber ich finde, diese Story ist irgendwie so direkt einfach mit diesem ich möchte lieber nicht. Das gibt es auch als Shirt übrigens.
Das hat Slavoj Žižek popularisiert, oder?
Genau, richtig. Er hat das immer als T-Shirt an. Es ist einfach auch ein genialer Ausdruck. Ich würde es vorziehen, das nicht zu tun.
Ja.
Und eine Buchkritik, die ich gelesen habe, muss ich kurz zitieren. Dort steht, Bartleby kommt nicht damit klar, dass er in einem der untersten Höllenkreise des Kapitalismus leben muss. Passt auch gut zu unserer ziviler Ungehorsam-Folge.
Ja.
Aber es ist so eine gute Beschreibung von Burnout im Sinn von, man kann einfach seine Arbeit nicht mehr machen. Es ist irgendwie frustrierend und sinnlos und gleichzeitig der Depression, die ihn dann befällt, weil er einfach auch keine Arbeit mehr hat und irgendwie gar keinen Zweck mehr hat.
Ja, in seinem Fall kann man ja noch darüber diskutieren, ob er wirklich mal gebrannt hat für seine Arbeit. Vielleicht war er da nie so richtig leidenschaftlich dabei, aber es kann natürlich trotzdem zu einem Burnout kommen, wenn man sich zum Beispiel sagt, ja gut, es macht halt keinen Spaß, aber ich möchte trotzdem meinen Lebensunterhalt noch bestreiten. Aber man merkt dann irgendwann einfach, es geht nicht mehr so weiter. Da könnte ich auch so ein bisschen zur SAQ überleiten. Und zwar ist da für mich ein Kernpunkt, den man diskutieren kann, zwischen Übertraining beim Sport oder auch bei ProfisportlerInnen. Da kann man ja fragen, inwieweit ist da das persönliche Hobby zum Beruf geworden? Weil bei uns Normalsterblichen, würde ich jetzt mal sagen, die irgendwo ins Büro gehen jeden Tag, ist es vielleicht nicht immer so, dass wir unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Manchmal ist es auch einfach nur ein Beruf. Es kann natürlich sein, dass man sehr viel Leidenschaft hat für die Arbeit, aber es kann auch nicht sein. Und da ist es dann so ein bisschen ein Unterschied zwischen Profisport zumindest und Übertraining und Erschöpfung im Profisport, was dann ja quasi einem Burnout gleichkommen würde, denn es
das
ist die Arbeit der Leute.
Das ist ein guter Punkt. Ich denke jetzt gerade, wenn jemand im Profisport einen Burnout haben kann, ohne im Übertraining zu sein, dann haben wir die SAQ eigentlich beantwortet und zwar negativ.
Aha.
Und ehrlich gesagt kann ich mir das vorstellen. Das kann wahrscheinlich sein, dass du psychisch überlastet bist vom Druck, von dem vielen Training, von den vielen Gedanken, die du machst und dass du in der Freizeit nicht mehr davon loskommst und einfach motivationstechnisch nicht mehr kannst, aber körperlich eigentlich könntest.
Ja, also einerseits kann ich mir vorstellen, dass man im Profisport sicherlich häufig lernt, das Übertraining einfach zu tolerieren und damit zu leben, dass man einfach die ganze Zeit eigentlich ja extrem erschöpft ist und sich extrem belastet.
Aber nicht richtiges Übertraining.
Genau, andererseits ist ein richtiges Übertraining dann wahrscheinlich doch nochmal was anderes. Und es fällt mir spontan die Geschichte von Tom Dumoulin ein, einem niederländischen Radprofi. Der war richtig gut. Der hat, ich weiß nicht, von 2017 vielleicht den Giro d'Italia gewonnen, also eines der größten Rennen im Straßenradsport. Und der hat eben auch seine Karriere beendet, hat erst so eine Pause gemacht, wo er sich dann erstmal eine Weile lang zurückgezogen hat und ja, er meinte, er hat das mit dem Team abgestimmt und er braucht einfach mal eine Auszeit, weil es eben nicht mehr so weitergeht. Und dann war er wieder zurück, hat glaube ich ein halbes Jahr oder ein Jahr noch weitergemacht, aber ist dann ausgestiegen komplett mit seiner Karriere. Und das war so ein, ja, ein großes Beispiel von Burnout im Sport, würde ich sagen, weil man hat ihm wirklich dann angesehen, dass er da nicht mehr so die Leidenschaft hatte dafür, für die Arbeit, bei der er ja sehr, sehr gut war, also einer der Weltbesten. Aber man muss sich da schon einfach motivieren können für. Und bei ihm war es dann irgendwann so, dass er an einem Punkt angekommen war, wo er gesehen hat, okay, ich streng mich hier jeden Tag unglaublich an. Ich hole immer das Allerletzte raus aus mir bei den Rennen und irgendwo habe ich da nicht mehr die Energie für, das auf lange Zeit weiterzumachen.
Dann hat sein Trainer gesagt, so, heute 24 Kilometer Sprint und er hat gesagt, ich möchte lieber nicht.
Genau. Ich soll lieber nicht tun.
Sehr gut. Ich würde auch noch auf die SAQ antworten. Es gibt ein Buch, das heißt The Burnout Society. Das handelt von so philosophischen Ideen. Ich finde nicht alles davon gut, aber eine Idee war, dass man ja bei einem viralen Infekt die Ursache außen sucht, also wenn du jetzt die Nase läuft und du bist irgendwie sonst krank, hast Fieber, dann sucht man irgendwie einen Außeneinfluss. Aber es gibt ja auch Autoimmunerkrankungen, die vom System verursacht werden. Der Autor hat das als Metapher angewandt oder als Analogie auf Burnout und sagt, es ist nicht so, dass das von außen kommt, also dass irgendwelche Faktoren dazu führen, dass du Burnout kriegst, sondern dass unser System so ist, dass Leute Burnout kriegen und es ist ein systemisches Problem. Und ich glaube, da ist zumindest ein gewisser Unterschied zu Übertraining vorhanden, nämlich dass Training natürlich irgendwie selbst induziert ist. Und wenn man jetzt kein Profisportler ist oder keine Profisportlerin, dann ist das natürlich aus eigener Motivation irgendwie vorhanden. Und ich finde, da passt die Metapher einfach nicht so gut. Also ich glaube, man kann schwer von einem systemischen Problem reden, außer man sagt, der Druck für einen sportlichen Körper ist extrem hoch, zum Beispiel durch Instagram oder sowas.
Ja, ich denke, es ist immer so eine Interaktion von Körper oder von Individuum und der Umgebung. Und da ist es dann eben so, dass ja das Zusammenspiel dann nicht günstig ist, dass der Körper vielleicht überbelastet ist und die Umgebung noch weitere Belastung erfordert. Da gibt es in der Psychologie, in der Stressforschung auch so einige Theorien, die mit dem Cognitive Appraisal, wie das genannt wird, also der kognitiven Einschätzung von Stresssituationen arbeiten und da eben die situationellen Anforderungen dann gegen die persönlichen Ressourcen aufwiegen und darauf basierend dann eben eine positive oder eine negative Stressantwort vorhersagen. Und das ist natürlich im Burnout dann auch so ein Kernfaktor, wie die persönlichen Ressourcen zu den situationellen Anforderungen stehen.
Wir haben ja auch in der Fokusfolge, wo wir darüber gesprochen haben, ob wir selbst schuld sind am eigenen Konzentrationsverlust, darüber gesprochen, dass die Einflüsse von außen für uns eigentlich unkontrollierbar sind und dass das oft dazu führt, dass Menschen handysüchtig werden oder eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Also wir merken es ja auch bei uns selbst. Und ich glaube, das ist vergleichbar damit, dass diese Burnout-Zahlen steigen. Wir haben einfach so eine einen Arbeitsethos, der dazu führt, dass wir Leistung irgendwie mit Schmerzen oder mit Unangenehm verwechseln. Und oft glaube ich einfach, also ich merke es auch bei mir selbst, dass ich manchmal denke, ich war nicht produktiv genug, wenn ich am Abend nicht total kaputt bin, obwohl das eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben muss.
Ja, es ist halt diese Interaktion zwischen Person und Umgebung, die da relevant wird. Denn es ist nicht immer nur die böse Wirtschaft, die von uns fordert, dass wir uns zu Tode arbeiten, sondern es ist immer so ein Nachgeben der Person bei ungünstigen Umgebungsfaktoren, die dann dazu führt, dass sie sich immer weiter und weiter in den Burnout arbeitet. Also manchmal könnte es schon hilfreich sein zu sagen, ich würde das lieber nicht machen. Andererseits kann man natürlich auch nicht verneinen, dass für manche Personen es einfach nötig ist, eine gewisse Arbeit zu machen und die kann sehr erschöpfend sein. Und da kann es dann schon sein, dass die Umgebung einfach zu viel fordert von der Person. Und da gibt es dann ja wenige Alternativen. Das ist natürlich dann für Menschen, die in einem Sozialstaat wie in der Schweiz oder Deutschland wohnen, noch sehr, sehr komfortabel, weil man dort wirklich dann sagen kann, in einer Situation des Burnouts, man geht zum Arzt, man lässt sich krank schreiben und hat dann vielleicht Arbeitslosengeld oder man bekommt Gehalt, wenn man krank geschrieben ist. Aber natürlich können das nicht alle Menschen auf dieser Welt, leider. Und ja, da muss man eben immer so ein bisschen abwägen zwischen was kommt da aus der Umgebung und was kommt aus der Person.
Ich glaube, so können wir abschließen mit dem Vergleich von Übertraining und Burnout. Im Prinzip geht es natürlich um Ressourcen und um Leistungsfähigkeit und die Erholungszeit. Aber ich glaube eben gerade, was du angesprochen hast, in dieser Interaktion zwischen Umwelt und Person gibt es da doch einige Unterschiede. Ich hoffe, dass jeder unserer Hörer und Hörerinnen in der Position ist, auch mal sagen zu können, ich möchte lieber nicht. Außer in einem Fall, wenn es darum geht, diesen Podcast zu bewerten. Darüber freuen wir uns nämlich immer total, wenn Leute uns 5 Sterne geben oder auch weniger von mir aus. auf irgendwelchen Podcast-Portalen, am besten auf denen ihr uns hört. Das würde uns sehr freuen.
Wenn ihr diesen Podcast kennt, wisst ihr auch, wie es weitergeht. Das ist nämlich das Ende der Folge. Wir bedanken uns mal wieder herzlich für euer Zuhören und begrüßen euch dann nächste Woche, hoffentlich ohne Burnout, zu einer neuen Folge. Bis dahin eine schöne Woche und ciao.
Tschüss.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Meine Mitbewohner haben mich übel gegaslightet. Also sie haben es versucht und es ist dann im Prozess missglückt, aber es war trotzdem. Ich habe so ein kleines Penny Skateboard, das ich manchmal verwende, wenn ich schnell irgendwo hin muss und nicht das Rad nehmen möchte.
Ja.
Und anscheinend stand bei uns im Gang das gleiche Ding, einfach mit anderen Rädern, aber sonst genau gleich. Die gleiche Marke, gleiche Farbe sonst und so. Und dann haben sie einfach gesagt, ja komm, wir wechseln das jetzt einfach aus. Aha. Und dann haben sie gesagt, ja, was sagen wir ihm? Und der eine Mitbewohner hat dann gesagt, ja, wir sagen einfach gar nichts und schauen, ob er es merkt. Und ich habe es anscheinend 2 Monate lang nicht mehr benutzt. Und sie hatten schon fast vergessen, dass sie mich damit verarschleiten.
Verarschleiten.
Weil ich vergessen gesagt habe.
Vergessleiten.
Genau. Sie haben schon fast vergessen, dass sie mich damit reinlegen wollten, irgendwie. Also ich, die Frage ist auch wie. Und dann habe ich es einfach, ich habe es verwendet, um von der Waschküche zum Lift zu unserer Wohnung zu fahren, weil ich zu faul war, diese 100 Meter zu gehen. Und ich habe es so genommen und habe so gesagt, hä, das hat doch andere Räder. Und dann haben die gesagt, was? Nein, das war schon immer so. Und ich so, hä, da sind andere Räder dran. Andere Farbe. Und dann haben sie beide so mega locker reagiert und haben so gesagt, hä, was? Nee, das war schon immer so. Und ich dachte da schon so, die haben aber krasses Investment jetzt für dieses Radthema. Aber dachte so, ja, egal. Hab irgendwie nicht drüber nachgedacht, weil ich benutze das Ding wirklich selten und es ist mir auch wurscht.
Ja.
Und ich habe irgendwie schon 8 von diesen Teilern, von diesen Dingern durchgefahren.
Ah, ja.
Von daher dachte ich, ja, vielleicht habe ich einfach ein anderes im Kopf. Dann habe ich es genommen, bin drauf gestanden, es ist direkt in der Mitte durchgebrochen und ich bin übel auf die Fresse gefallen. Und dann habe ich es halt so gesagt, ich bin wieder hoch und ich so, oh shit, das ist gerade durchgebrochen. Ja. Zum Glück habe ich mich nicht verletzt, wirklich. Ja. Und die beide so, ah, was, ist ja witzig, und haben sich so angeschaut. Und ich dachte so, Scheiße. Hä, was ist los? Und dann haben sie mir halt im Nachhinein das alles erzählt, dass sie es wie wieder auswechseln wollten nachher, nachdem ich es benutzt habe, sodass ich langsam denke, ich werde crazy mit den Rädern. Aber weil ich halt mich so halb verletzt habe fast, haben sie es dann irgendwie aufgelöst. Und es wäre richtig krass gewesen, wenn sie mich so reingelegt hätten und ich hätte mir irgendwie so einen Arm gebrochen oder so, weil das Teil so marode war.
Aber war das jetzt von einem Nachbar oder war es einfach dein Zweit-Skateboard?
Nee, das lag einfach bei uns im Gang rum, wahrscheinlich für Müll oder so.
Ah,
manchmal legen unsere Nachbarn einfach Sachen so zum Mitnehmen in den Gang und sind da so, ja.
Ich dachte, sie hätten jetzt noch Schuld, dass der vom Nachbarn einfach das Skateboard kaputt gewesen wäre.
Ey, richtig bescheuert. Und vor allem, ich habe auch so reagiert, so, ja, was habt ihr erwartet? Dass ich durchdrehe oder so.
Was glaubt ihr, was mit deinem Skateboard passiert, wenn ich es benutze? Es wird dann halt irgendwann einfach zerborsten.
Ich fand das mega lustig auch, dass es beim Fahren durchgebrochen ist.
Yeah.
Und sie haben einfach so nicht reagiert. Sie waren beide einfach so, aha, ja, ah, krass, okay. Ich dachte so, hä, das ist auch wirde Reaktion jetzt darauf. Naja, egal.